Meyer und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Meine Damen, meine Herren, hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sind noch 27 Wochen bis zur Bundestagswahl und nur noch 11 bis zur nächsten Landtagswahl. Und hier ist wieder der RND-Podcast Geier und Niesmann. Mein Name ist Steven Geier und unser Gast ist heute die Hauptstadtreporterin und Kolumnistin der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, Katja Bauer. Katja ist vom Medium-Magazin schon mehrfach unter die Journalisten des Jahres gewählt worden, für ihre Reportagen über das gespaltene Land und antisemitische Strömungen auch schon auf Platz 1 als Reporterin des Jahres. Seit 20 Jahren berichtet sie aus Berlin über Politik, Extremismus, soziale Bewegung und an diesem Samstag erscheint ihr Buch Die Methode AfD beim Verlag Klett-Cotta. Wir begrüßen die Frau mit dem lakonischsten Kürzel aller Zeiten. Tja, Katja Bauer, hallo.
Hallo, freue mich über die Einladung.
Und wie immer dabei, für mich jetzt schon der Podcaster des Jahres. Mein Kollege, der in einer besseren Welt Andreas Nies Person heißen würde, aber hier ist er immer noch Andreas Nies Mann.
Hallo, Steven.
So, in dieser Woche reden wir über folgende Themen. Ampelmann. Landtagswahlen und CDU-Affären bringen Bewegung in den Wahlkampf.
Es ist möglich, ein Land zu regieren. Es ist möglich, Deutschland zu regieren, ohne dass die CDU-CSU an der Regierung beteiligt sind.
Immer Ärger mit Astra. Impfstopp statt Impfstoff.
Die Entscheidung heute ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es ist eine fachliche Entscheidung und keine politische.
Und Querdenker und Flügelschläger, AfD, Corona-Skeptiker und andere Alternativen.
Das erzeugt Widerstand gegen diese Willkürmaßnahmen und das macht die Leute sauer.
Genau, das große Anschubereignis dieser Woche, die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Ich würde aber mal einsteigen mit dem, was in dieser Woche draus geworden ist, nämlich dieser erstaunliche Absturz der CDU-CSU. In der Sonntagsfrage bei Fursa jetzt nochmal 4% runter, erstmals seit einem Jahr ungefähr wieder unter der 30%-Marke, genau, ziemlich genau vor einem Jahr war es zum letzten Mal. Danach kam der Höhenflug während der Pandemie. Der ist jetzt vorbei. Kann das denn wirklich nur an den Korruptionsermittlungen gegen eine Handvoll Unionspolitiker liegen, Andreas?
Na, ich glaube, die Korruptionsvorwürfe, die Giervorwürfe haben das fast zum Überlaufen gebracht. Und jetzt schlägt das Krisenmanagement, was ehrlicherweise ziemlich schlecht war in den letzten Wochen und Monaten, schlägt da jetzt durch. Also die Leute gucken jetzt und man hat irgendwie durch die Reihe der Unionsminister und da steht irgendwie ein Spahn, der als Gesundheitsminister unter Schuss steht, ein Altmaier, der als Wirtschaftsminister die Hilfen nicht schnell genug ausgezahlt kriegt, Scheuer, müssen wir gar nicht drüber reden, Seehofer und am Ende gilt dann irgendwie Anja Karliczek schon fast als Hoffnungsträgerin. Wer hätte das jemals gedacht? Also naja, und dann ist die Union irgendwie relativ blank da gerade.
Ich glaube, in der Pandemie ist es ja auch so, das erleben wir ja nun seit einem Jahr, dass Menschen so direkt von politischen Entscheidungen betroffen sind wie noch nie. Also diese Rückkopplung gibt's total. Und das, was man am Anfang der Pandemie gesehen hat an großem Vertrauen, das dann entstanden ist in die Politik, das dreht sich jetzt um in so ein wachsendes Misstrauen. Und wenn da drauf sich sozusagen pfropft, sowas wie diese Maskenaffäre oder diese sogenannte Maskenaffäre, dann ist nach unten offen.
Hm. Nun haben ja die tatsächlich am meisten die Grünen profitiert. Es hat gar nicht bei der SPD eingezahlt, die Verluste der Union. Da war ja meine Idee, Erfolg macht sexy. Ne? Jetzt Baden-Württemberg als strahlende Sieger, dann sagen gleich mal viele in der Sonntagsfrage, ja, das kann ich mir vorstellen, die zu wählen. Oder ist das ein sinnvoller Effekt?
Früherer Büroleiter, unter dem ich mal gearbeitet habe, hat immer gesagt, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ein bisschen ist da was dran. Ich glaube auch, dass die Union von diesem Faktor lange profitiert hat. Das könnte auch so ein bisschen erklären, warum bei der SPD sich ja so gar nichts tut. Trotz dieses wirklich brutalen Absturzes, den die Union da jetzt in den Umfragen hinlegt, verharren die Sozialdemokraten festgemauert bei den 16%. Und ja, vielleicht ist die Erklärung schon so ein bisschen, die sind halt auf der Loserstraße und von da ist es halt auch schwierig, wieder irgendwie in die Gewinnerstraße abzubiegen.
Aber glaubst du denn, Erfolg macht sexy, dass das für die SPD in dem Moment gelten kann, in dem jetzt mehr über eine Ampel geredet wird?
Schwer zu sagen. Also das Thema, um das es da immer geht, oder das Entscheidende ist ja da diese Leadership im linken Lager. Also wer führt, ne? Also wem traut man quasi zu, der Union das Kanzleramt abzujagen? Und das ist für die SPD aus meiner Sicht essentiell in diesem Wahlkampf, da vor den, oder mindestens mal auf Augenhöhe eigentlich vor den Grünen zu liegen, um diese Idee oder diese Vision aufrechtzuerhalten. Und wenn das nicht klappt, dann glaube ich, dass auch für die SPD gilt. Nach unten ist offen. Also dann kann es auch ein ganz, ganz böses Ende geben mit dieser Bundestagswahl.
Aber das ist ja schon was anderes, ob man sagt, ich finde den Kretschmann originell, oder ob man sieht, wie Habeck und Baerbock sich äußern. Oder Katja?
Ja, ich bin vor allem gespannt drauf, was passiert, wenn, was ich so fast ein bisschen glaube, nach den Sondierungen in Baden-Württemberg rauskommt, jetzt reden wir doch nicht über eine Ampel. Wie schnell dann dieses ganze Thema wieder weg ist. Also man muss ja sagen, die Möglichkeit einer Ampel, die gab es in Baden-Württemberg auch vorher schon, ja. Und ich frage mich immer so, was hätten die Grünen in Baden-Württemberg mit einer Ampel wirklich zu gewinnen? Ja, also Kretschmann und Strobel sind ein eingespieltes Team, die vertrauen einander. Dreierbündnisse sind immer komplizierter. Und insgesamt finde ich, ist in Baden-Württemberg auch so, das ist ja politisch gar nicht ungefährlich, wenn man sich vorstellt, die CDU landet zusammen mit der AfD gegen dieses Dreierbündnis auf der Oppositionsbank. Also jetzt ordnungspolitisch schwierig.
Warum, weil es ja nur noch eine rechte Opposition gibt, oder wie?
Naja, weil dann die Versuchung groß wird, für die Union die AfD an manchen Stellen doch rechts überholen zu wollen.
Mir hat jemand gesagt, das fand ich eine hübsche Idee, der sagte, also aus Sicht der Grünen müssen sie eigentlich unbedingt nochmal mit den Schwarzen zusammengehen, alleine schon, um sie kaputt zu regieren. Weil es die Gefahr gibt, dass die CDU in der Opposition sich irgendwie erholen kann, während hingegen nochmal 4 Jahre mit den Grünen in die Regierung und dann ist die grüne Format.
Andererseits hat man gesehen, wie schlecht es der baden-württembergischen CDU gelungen ist, sich in der Opposition zu erholen, als Kretschmann mit der SPD regiert hat.
Wie siehst du das, Katja? Ist jetzt Druck auf Grüne und Union, jetzt schnell mal den Kandidaten zu benennen?
Also ich finde, bei den Grünen ist es eher so, besser könnte der Boden nicht sein, um jetzt schnell den Kandidaten zu benennen, weil im Moment glaubt man es ja. Also durch den Abwärtstrend bei der Union und durch die, sagen wir, diesen Pfropfen, der da jetzt rausgegangen ist in der Debatte um eine Mehrheit jenseits von Grün-Rot-Rot oder Rot-Grün-Rot, könnte man sich tatsächlich vorstellen, dass das Wort Kanzlerkandidat mit Sinn erfüllt wird bei den Grünen. Und daher würde ich sagen, also Druck geht so, aber Chance wäre jetzt gut.
Du würdest sagen, nicht warten, weil es gibt ja viele, die sagen, erstmal die Union machen lassen.
Ich würde sagen, nicht warten, weil wenn man jetzt die Union machen lässt, dann kommt man so hinterher, jetzt mussten sie es, also eigentlich verbindet man es dann mit so einem, jetzt musste es passieren und gleich ist man getrieben.
Okay, und jetzt die Frage an euch beide, Baerbock oder Habeck?
Ich glaube, dass es Annalena Baerbock wird.
Also die Grünen, man hat ja zum Beispiel in der Elefantenrunde am Wahlsonntag jetzt gesehen, die waren die einzigen, die eine Frau geschickt haben, weil irgendwie musst du dann doch deine Ideale umsetzen. Und wenn die jetzt wissen, alle anderen sind männliche Kanzlerkandidaten, müssen sie eigentlich sich tief selbst in die Augen blicken und die ohnehin fachlich, glaube ich, besser präparierte Frau schicken.
Ja, dann sind wir schon zu dritt. Ich glaube auch, dass es Baerbock wird inzwischen. Ich habe es lange nicht geglaubt, aber inzwischen glaube ich es auch.
Und die große Frage ist, hat das dann so einen Frauenwählereffekt, wie es bei Merkel ja durchaus gab? Na, Merkel ist ja bei jungen Frauen, also die CDU ist von jungen Frauen in der Merkel-Ära mehr gewählt worden als die Grünen, was vor Merkel immer anders war. Und vielleicht sie als einzige Frau, vielleicht kann sie da ein paar Punkte machen, ist schwer zu sagen.
Weiß man nicht. Scheint stark von der Kandidatin abzuhängen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Susanne Eisenmann blickt, die ist von Frauen unterdurchschnittlich, hat eine unterdurchschnittliche Zustimmung gehabt bei Frauen.
Ja. Gut, und auf einen anderen Aspekt aus diesen Landtagswahlen gucken wir jetzt extra in der Rubrik
Programmhinweis.
Nämlich auf die Alternative für Deutschland. Das Schöne ist, ich habe von euch beiden verschiedene Deutungen der AfD-Ergebnisse bei den Landtagswahlen gelesen. Da können wir jetzt
ich ziehe meins schon zurück. Gehen.
Ah, nein.
Der Podcast zerfällt in zwei Lager.
Ja, so war es eigentlich gedacht, ja. Mhm. So wie die AfD. Die mhm. AfD zerfällt ja auch ständig in verschiedene Lager. Aber na gut, jedenfalls, wie liest man das jetzt? Stabilisiert oder geschwächt? Andreas hatte geschrieben, der Höhenflug sozusagen, die Zeit des Gewinnens ist für die, des Zugewinns ist für die AfD vorbei. Und Katja, du hast eher es andersrum gedeutet, oder?
Also zumindest traue ich mir diese Aussage nicht zu mit Blick auf zum Beispiel die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die ja die nächste ist, die ansteht. Was man sagen muss, ist, wenn man die Wahlergebnisse im Südwesten anschaut, klar ist die Partei gerupft, hat fast ein Drittel verloren oder ein Drittel in Baden-Württemberg. Aber auf der anderen Seite ist dieses Ergebnis von 15,1% 2016 vor dem Hintergrund der Debatte um die Flüchtlinge entstanden. Also das war einfach ein fulminantes Ergebnis, mit dem sie da eingezogen ist. Und wenn man sich auf die letzten 5 Jahre so ein bisschen zurückbesinnt, was die sich da geleistet hat, diese Partei in Baden-Württemberg, also Fraktionsspaltung, weil man sich nicht gegen einen Antisemiten in der Fraktion aussprechen konnte, dann wieder eine Vereinigung. Dann gab es Abgeordnete, die mit der Polizei aus dem Landtag gebracht werden mussten, ein Novum. Es gab Skandale. Und jetzt die Debatte um den Verfassungsschutz oder die Tatsache, dass der Verfassungsschutz die Partei stärker ins Visier nimmt, plus die historische Situation der Pandemie, in der der Partei das Kernthema Migration verloren geht. Vor dem Hintergrund finde ich jetzt knapp 10% eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem wenn man es mit den Ergebnissen von SPD und FDP vergleicht. Also meine Interpretation ist, was man da sieht jetzt in diesen beiden westdeutschen Flächenländern, wo es jetzt zum ersten Mal einen Wiedereinzug in westdeutschen Flächenländern gibt, ist, dass die Partei eine Kernwählerschaft hat und die bleibt.
Die ist so ein bisschen wie bei Trump, die erreichen diese ganzen schlechten Nachrichten, die du gerade genannt hast, erreichen die gar nicht so. Also entweder gebrochen, so nach dem Motto, der Verfassungsschutz will die jetzt fertig machen zu Unrecht, oder sie erreichen sie gar nicht. Ne? Die Skandale interessieren die.
Oder es schreckt sie zumindest nicht ab. Also ja.
Aber trotzdem wirkt es doch so, dass die Dynamik ist ja weg und der Drive nach oben. Also ich teile das sogar in dem Punkt, was du sagst, dass wenn man jetzt sagen würde, nach allem, was vorgefallen ist, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es weiter nach unten geht. Gemessen daran sind sie relativ stabil. Stimmt. Andererseits finde ich aber, wir haben ja eine Vertrauenskrise der Menschen in die Regierung, die mindestens mal so groß ist wie während der Flüchtlingskrise, vielleicht sogar noch größer. Und dann kommen diese Korruptionsgeschichten der Union noch dazu. Also so diese ganzen Klischees gegen Altparteien, ich benutze das Wort jetzt in Anführungszeichen, dass die AfD-Leute immer nehmen, sind ja gerade wunderbar bestätigt und sie profitiert da eigentlich nicht von.
Naja, die profitiert hat die FDP, was auch Sinn macht, ne? So als Freiheitspartei, dass diejenigen, die den Lockdown überzogen finden, sich an die FDP wenden und auch so die kleinen Geschäfte und die Mittelständler, die jetzt darunter leiden. Das ist ja insofern ein gutes Zeichen.
Was einem auch Sorgen machen muss, jetzt so mit Blick aufs gesamte Bild, ist, dass die AfD unglaublich viele Wähler, nämlich die meisten, ans Nichtwählerlager verloren hat. Also die sind so sozusagen wieder zurückgegangen unter ihren Stein, ja. Und wer erreicht die dann jetzt in der nächsten Runde, ist eine interessante Frage. Oder radikalisiert sich die Partei so weit, dass sie wieder erreicht? Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, also Meuthen und das Meuthen-Lager sind ja also Meuthen hat ja sich kritisch zu den Querdenkern geäußert und ist da eher vorsichtig. Es gibt andere Vertreter, sein Co-Sprecher Krupalla ruft teilweise zu Protestdemonstrationen auf. Höcke sagt, man braucht diese Nähe zur Straße. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass gerade in Baden-Württemberg, wo es ja so Heartland der Protestszene ist, man damit gut beraten gewesen wäre.
Sich mit der Straße zu verbünden.
Ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch der volle Titel oder der Untertitel zu dem Buch, das du mit Maria Fiedler geschrieben hast, ist ja, also Methode AfD heißt es, der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst. Also das umfasst ja genau diese diese Aspekte, dass sie die Bühne nutzen, die sie in den Parlamenten kriegen, aber dass die Straße irgendwie fest dazugehört, ne? Und das jetzt die Querdenker-Szene stammt ja auch aus Stuttgart.
Land der Erfinder.
Ja, das ist so weit zu Querdenken.
Ja, und ich glaube, wir werden in Sachsen-Anhalt, also im Anfang Juni, am 6. Juni, wenn in Sachsen-Anhalt gewählt wird, da werden wir eine komplett andere Debatte kriegen. Dort hat fast jede vierte AfD gewählt. Die Umfragen sehen im Moment so aus, dass es nur für eine Viererkoalition reichen würde gegen die AfD. Das kann sich auch unter demokratischen Gesichtspunkten niemand wünschen, so ein Parlament. Hm. Wenn ich mir das vorstelle, was wir an Debatten haben innerhalb der Union im Osten zum Teil, zur Frage der Brandmauer, dann glaube ich tatsächlich, dass sich die Diskussion im Frühsommer drehen wird.
Zumal, wie gesagt, die Partei ist ja überhaupt nicht auf dem Kurs ins bürgerliche Lager und sich der CDU anzunähern. Das heißt, wer jetzt als CDU der AfD nachläuft, der läuft eindeutig nach rechts. Jetzt das wollten wir noch kurz sagen, in dieser Woche auch passiert. Der Berliner Landesverband hat ja eigentlich die ziemlich prominente Beatrix von Storch als Berliner Landeschefin der AfD abgewählt und dafür Christine Brinker zur Chefin gemacht, die zwar nicht zum Flügel gehört hat, bevor der sich formal aufgelöst hat, aber die Stimmen für sich mobilisiert hat. Siehst du das schon so, dass die weiter immer noch peu à peu nach rechts ruckt insgesamt, die Partei?
Also solange es sie gibt, ist es ihre einzige Richtung gewesen. Und es gibt jetzt keinen, also das Wahlergebnis für Frau Brinker zeigt, war ja haarscharf. Ja. Also man sieht auch da diese Spaltung, ähnlich wie beim Parteitag in Kalkar, auch die Abstimmungen waren, die es gab. Also es ist immer super knapp. Aber es gibt, das sagt eben auf der anderen Seite, Jörg Meuthen mit seinem scheinkonsolidierenden Kurs setzt sich nicht durch nach einem Jahr. Also das verfängt ja insofern nicht, als dass irgendwann mal er damit die Mehrheit der Partei wirklich stark hinter sich bringen könnte und den Laden befrieden könnte.
Aufreger der Woche.
In dieser Woche haben wir begangen, 10 Jahre Pandemie in Deutschland. Nee, das war Fukushima. Ein Jahr Lockdown, fühlt sich aber trotzdem ungefähr so ähnlich an. Und mitten in diese Feierlichkeiten rein platzt die Meldung, wegen möglicher Nebenwirkungen wird die Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt. Impftermine abgesagt, großer Frust überall. Also viele Deutsche waren so wütend, als sie von ihrem abgesagten Impftermin erfahren haben, dass sie in Mallorca fast von der Liege gefallen sind. Habe ich gehört. Jedenfalls im Ernst gefragt, war das von Jens Spahn in erster Linie Bundesregierung richtig oder falsch, die Entscheidung, es gibt Zweifel am Impfstoff, wir setzen die Impfungen aus mit AstraZeneca. Katja.
Also man fragt sich ja, hätte er wirklich nur so entscheiden können? Ja, gab es ja jetzt auch mehrere Kollegen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie ist es eigentlich rechtlich? Also ich muss echt sagen, ich möchte nicht in seiner Haut stecken, wenn wir sich jetzt mal nur annehmen, er hätte trotz der Warnung des Paul-Ehrlich-Instituts die Sache weiterlaufen lassen. Und Stand heute sind wir, glaube ich, bei 13 Fällen. Also sind noch mal ein paar dazugekommen. Und dann hätte so irgendwie jemand berichtet über die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts und jemand anders hätte gezählt, dann wollte ich die Diskussion jetzt auch nicht sehen. Ich finde persönlich, er hat es echt schlecht kommuniziert, aber auch das kann man aus dem Homeoffice-Sessel wahnsinnig gut sagen.
Also auch erklärt, warum jetzt aussetzen, was sind die Komplikationen und so. Ne? Also ich habe auch gesehen, da ist bei Twitter ein ziemlich komplizierter Thread viral gegangen, weil da mal wirklich aufgedröselt wurde, was für eine Thrombose geht's da und warum ist das doch besonders und nicht das gleiche wie die Nebenwirkungen bei der Antibabypille und so. Da kam von Spanien nicht so viel Erklärerisches.
Ne? Nee, ich habe mir deshalb extra nochmal am Tag drauf seine Erklärung angeguckt, weil ich auch am Tag selber das Gefühl hatte, ich verstehe jetzt gar nicht, was der sagt, aber tatsächlich hat er schon von Hirnvenenthrombose gesprochen, gleich in seinem ersten Statement, aber ich weiß auch nicht, es kam einfach nicht rüber, es hat nicht überzeugend gewirkt. Und das Bittere daran ist, ja, also man kann, glaube ich, schon unterstellen, er hat in der Absicht gehandelt, das Vertrauen in den Impfstoff nicht zu zerstören. Und die Wirkung, oder in dem Fall kann man dann, glaube ich, von Nebenwirkung sprechen oder Wechselwirkung, ist das Gegenteil. Ja.
Wobei ich da, also, ich bin nicht ganz sicher. Also das ist auf jeden Fall die Debatte bei Twitter und in der Bubble, ne, dass dann auch so diskutiert wurde, jetzt machst du dir das Vertrauen kaputt. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, in Dänemark wird es genau andersrum diskutiert. Die sind auch sofort auf die Bremse gegangen, haben sofort auf Pause gedrückt. Und in der dänischen Bevölkerung gab es null Debatte darüber, sagt die Korrespondentin dort, sondern da waren alle der Meinung, ist doch super, dass die Regierung so vorsichtig ist und das zeigt doch nur, dass wir bei dem Impfstoff hier irgendwie, also dass man da jetzt nicht Augen zu und durch sagt, sondern dass man da eine große Verantwortung und eine große Vorsicht walten lässt. Und also ich habe ja wirklich Spahn in den letzten Wochen hart und immer wieder gebasht und kritisiert, aber in dem Fall muss ich auch sagen, fällt es mir schwer, ihn zu kritisieren, beziehungsweise ich glaube, er konnte nicht anders entscheiden. Und ein Argument, was Karl Lauterbach da gebracht hat, was der ja immer gesagt hat, er hätte es anders entschieden. Und dann hat er ein Argument gebracht, wo ich immer gedacht habe, na, wenn du das Argument bringst, dann musst du eigentlich einsehen, dass du es dann nämlich doch gar nicht anders entscheiden kannst. Sodass er nämlich sagte, die Menschen, die jetzt an diesen Impfstoff-Nebenwirkungen erkranken oder gar sterben, die sind ja konkret. Da stehen nachher Leute an einem Grab, die sagen, der Impfstoff war's. Und die Leute, die du rettest, weil sie sich mit Covid nicht infizieren oder keinen schweren Verlauf kriegen, weil sie jetzt geimpft werden in den nächsten Wochen, die sind ja nicht konkret, die wissen das im Zweifel gar nicht. Und selbst wenn das mehr sind, in so einer Abwägungsfrage, wo man, kann man als Politik eigentlich nicht sagen, ich wäge hier Leben gegeneinander ab.
Ja, und das ist wie so ein Schirach-Fernsehstück, wo der ob du das Flugzeug abschießt, wenn das ins World Trade Center fliegt.
Das ist die gleiche Debatte.
Rettest du die 100 Leute, die durch eine Impfung nicht Covid bekommen haben und gestorben sind? Also auch, das geht ja exponentiell, ne? Also einer steckt ja mehrere an. Oder rettest du die 9 konkret?
Genau. Und du kannst als Politik nicht durchhalten.
Du schießt das Flugzeug nicht ab.
Und am Ende ist es wahrscheinlich sogar verfassungswidrig. Ja, also weil man, wenn man mit Menschenwürde argumentiert, wird man damit nicht durchkommen. Dass du sagst, die 7 Toten nehme ich in Kauf, um den Großteil der Gesellschaft durchzuimpfen.
Das bleibt auf jeden Fall spannend. Und jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über die ganze Notbremsen-, Lockerungs- und Lockdown-Debatte. Wir würden das aber gern machen, indem wir reden über den
Plot-Twist der Woche.
Das ist nämlich auch was, wo sich hoffentlich Katja besonders gut auskennt. Es gibt den Plot-Twist, als es losging mit der Pandemie, da gab es einen Bürgermeister, der vorher schon notorisch war als Quartalsirrer, nämlich Boris Palmer in Tübingen. Der hatte da gerade irgendwie ein paar Studenten beim Krachmachen kontrolliert und seine Bürgermeisterkette sich ausgewiesen und gesagt, jetzt mal Ruhe hier, und hatte Alkohol auf der Straße verboten, hatte über die Deutsche Bahn Werbung mit Leuten verschiedener Hautfarbe gesagt, und Entschuldigung, welche Gesellschaft soll das eigentlich darstellen? Hat innerhalb der Grünen gesagt, wir dürfen nicht so offensiv gegen Tierversuche auftreten und nicht so offensiv für die Ehe für alle. Das verschreckt Wähler und so. Also wie gesagt, hatte den Ruf als Quartalsirrer, und dann ging die Pandemie los und er sagt, wir müssen die Alten, die Risikogruppen schützen und können nicht alles lahmlegen. Und alle haben gesagt, ja, Palmer wieder, der jetzt wieder die Alten noch wegschließen, die haben auch Grundrechte und so. Und der Plot-Twist dieser Woche ist, es gibt einen Modellversuch in Tübingen, die bauen die besagten kostenlosen Testzentren auf, die es ja überall geben soll. Man kann sich dort testen lassen. Wenn man negativ getestet ist, kriegt man ein Tagesticket und dann kann man quasi normales Leben führen, geht in Restaurants, geht einkaufen. Und das gucken die sich jetzt 3 Wochen an. Und ehrlich gesagt, also ganz Deutschland hat davon geredet und ich glaube mit einer gewissen Sympathie dafür, dass es endlich mal jemand was anderes macht, als nach der nächsten Notbremse zu schreien. Oder wie habt ihr das empfunden, Katja?
Ja, also zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich danach gesehnt, in Tübingen zu leben. Ja,
das ist doch ein Plot-Twist.
Ja, also stärker geht's nicht mehr. Ja. Und wobei Tübingen ganz bestimmt schön ist, wenn man es mag, aber jedenfalls.
Schöne Grüße.
Wenn man so einen Geschmack hat.
Jedenfalls, ich bleibe in Quarantäne in Berlin, aber tatsächlich fand ich...
frei in Tübingen oder eingesperrt in Berlin.
Genau. Nein, tatsächlich, als ich die Reportagen meiner Kolleginnen und Kollegen jetzt gelesen habe aus Tübingen, war ich super neidisch und ehrlich gesagt, gestern habe ich den Theaterchef gesehen im Fernsehen, der dann so sagte, sie seien jetzt das einzige Theater in Deutschland, das gerade spiele, und ich habe echt geheult. Also Ich finde, natürlich, wie häufig in Tübingen, ist es so, es eignet sich in seiner Mikrokosmoshaftigkeit hervorragend dazu, Modellversuche zu machen und Dinge durchzuspielen. Also fängt sozusagen beim Wegwerfgeschirr für Imbisse an, die man an Imbissen an, die man, dass man da schon nicht mehr hat, weil Palmer das besteuert hat. Und es geht mit vielen Sachen so. Man muss aber halt auch sagen, im Kleinen gehen viele Sachen, die in der großen Dimension nicht funktionieren würden. Und was man auch sagen muss, die Tübinger sind vorsichtig in ihrer Formulierung. Wo immer man von diesem Versuch liest, wird sehr stark betont, es ist ein Versuch. Wie es denn dann aussehen würde mit Tagespässen oder mit sonst was, wenn es jetzt doch einen Ausbruch gäbe, der ja durchs Testen nicht verhindert wird, sondern nur gesehen wird, wissen wir auch nicht. Ne? Dann müsste man, wenn die Inzidenz hochgeht, wahrscheinlich auch wieder damit aufhören.
Klar, aber was ich so toll finde, ist, dass hier endlich mal jemand irgendwie ja so eine gewisse Agilität im Kopf hat. Einfach mal irgendwie, und das ist dann schon irgendwie auch Palmer, der die natürlich auch im Negativen immer wieder hatte, auch in der Vergangenheit. Aber dass sich jetzt mal hier einmal einer hinsetzt und mal nachdenkt und irgendwie, das ist, und es ist nicht das Einzige, was ihm einfällt, wie reduziere ich Kontakte und wo mache ich noch was zu, sondern er macht irgendwie, geht nach vorne und überlegt sich was. Und ich finde, selbst wenn er dann scheitert am Ende und Tübingen eine höhere Inzidenz hat, dann würde ich sagen, okay, aber dann hat er es wenigstens mal versucht. Und es ist aus meiner Sicht...
Weil scheitern tun wir ja alle. Das hat ja Kretschmer schon gesagt hier. Die ersten Lockerungen und diese komische Tabelle, die hatten mit den Zeit, da waren ja eh alles Luftbuchungen. Jetzt heißt es schon wieder Schulen zu vor Ostern. Jetzt sieht schon wieder danach aus, als ob Ostern doch schon wieder verschärfte Kontakte
Berlin wollte sind. Also Berlin wollte nächste Woche die 8.9. reinholen, haben sie schon wieder abgesagt.
Die Lockdown-Debatte wird uns weiter begleiten und deswegen gucken wir jetzt mal auf was Sachliches und Nüchternes, nämlich Zahlen, 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 Umfragezahlen im
Koalitionsrechner.
Genau, wir haben ja schon über die Ampeloption in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gesprochen und da wurden ja die Fantasien geweckt, könnte es auch eine Ampel im Bund geben. Bislang muss man sagen, geben noch nicht mal die Zahlen das her. Es fehlt aber auch nicht so viel. Also SPD, Grüne und FDP zusammenkommen in den Umfragen, Pi mal Auge, gerade auf 45%. Wenn man jetzt dagegen CDU, Linke, AfD hat, dann sind da noch zwei Pünktchen mehr, die stehen bei 47. Also da müsste es noch eine kleine Verschiebung geben, aber sagen wir mal, die ist jetzt durchaus im Bereich des Möglichen. Die spannendere Frage ist dann am Ende aber, wenn es mathematisch reicht, reicht es auch inhaltlich? Ich sage ganz offen, ich bin skeptisch. Was glaubt ihr?
Ich glaube, wenn man es sehr gerne möchte, könnte man vielleicht einen Weg finden.
Ja, also ich habe früher, als ich noch jung und idealistisch war, auch gesagt, die Parteien können doch nicht ihre Ideale, die sind doch für XY angetreten und so weiter, aber wo ein Wille ist, ist ein Weg und es kommt ja immer nur aufs Kompromissschließen an. Bei den geplatzten Jamaika hat man ja gemerkt, es funktioniert dann, wenn jeder was dran gibt. Jeder muss ein Projekt durchbringen dürfen und jeder muss irgendeine Kröte schlucken. Dann geht das auch und das hat da offensichtlich nicht hingehauen, zumindest nicht genug. Aber gerade jetzt, deswegen frage ich mich in welcher Lage steckt jetzt eigentlich FDP-Chef Lindner? Der hat ja wirklich das eigentlich nie so richtig verwunden, da gesagt zu haben, da gehen wir raus. Alle haben ihm das die ganze Zeit, anders als er wahrscheinlich kalkuliert hat, immer wieder vorgehalten, da hast du die Chance und hast nicht mitregiert. Wenn es jetzt eine Ampel rechnerisch möglich wäre, stellt er sich dann ein zweites Mal hin und sagt lieber, wie war der Spruch, lieber nicht regieren als
falsch regieren.
Das kann er doch einerseits nicht machen. Andererseits, wenn unter einer Kanzlerin Baerbock die FDP sich einreihen soll, also da rennen ihm ja seine Basis und auch wahrscheinlich zwei Drittel der Bundestagsfraktion rennt ihm ja dann aus inhaltlichen Gründen weg, sagt, bist du eigentlich bescheuert, sozusagen Jamaika haben wir nicht gemacht und jetzt haben wir sozusagen Rot-Grün also das stelle ich mir genauso schwierig vor. Also der hat sich schön in ein schönes strategisches Dilemma manövriert, Herr Lindner.
Der richtige Spruch zur falschen Zeit, würde man sagen.
Ja, genau. Ja, absolut. Für Lindner ist das eine toxische Debatte. Man merkt auch, dass er keinen Bock drauf hat, dass er sehr gefrustet ist, wenn er darauf angesprochen wird. Sagen wir mal so, ich glaube, dass so eine Ampelkoalition man könnte eine Erzählung für so ein Bündnis finden, mit dem man sie begründet. Man könnte sagen, man hat jetzt hier irgendwie die FDP, die für den technologischen Wandel steht, und die SPD für die gute Arbeit und die Grünen für den Klimaschutz und den Umweltschutz. Und das sind ja eigentlich, wenn man so will, die drei großen Hauptbaustellen, vor denen unsere Gesellschaft steht. Aber ich glaube auch, die Klippe und die Hürde ist groß, und es gibt einfach so grundlegende Dinge, wo man in unterschiedliche Richtungen geht. Also die SPD will an das Steuersystem ran. Ich glaube, die Grünen nicht ganz so sehr, aber und die FDP sagt, es gibt keine Steuererhöhung, ist schon kategorisch ausgeschlossen. Da fragt man sich dann schon, na gut, wo soll's Geld herkommen für all die Projekte? Die Grünen wollen noch mehr Tempo machen bei dem Ausstieg aus der Kohle zum Beispiel. Auch solche Geschichten kosten ja ein irres Geld. Da werden dann gleich wieder Milliardenentschädigungen fällig. Wieder die Frage.
Also da sind ja wirklich bei Klima, ist es ja die Antwort der FDP, da setzen wir auf den technologischen Fortschritt, der uns das dann im Nachhinein alles wieder reinholt, was wir jetzt verbrauchen. Das ist ja mit Grünen überhaupt nicht zu machen. Und das ist ja ihr Hauptthema. Da stelle ich mir einen Kompromiss auch wirklich schwierig.
Ja, das ist ja das billige Argument von Lindner, was man ihm auch immer wieder vorwirft. Ne? Zu sagen, wie willst du den Klimawandel bekämpfen, technologischer Fortschritt? Naja, gut. Ich meine, wenn er kommt, ist fein. Wir haben jetzt 2 Jahre in Folge die Klimaziele erreicht, ja, ohne dass wir damit gerechnet haben, wobei jetzt
eher so mit technologischen Rückschritt.
Eher so durch die Sprunginnovation eines Virus.
Genau. Ja gut, aber also sagen wir mal so, manchmal fällt es einem auch in den Schoß, ne? Da haben wir jetzt alle nicht mit gerechnet. Wer weiß, vielleicht kommt dann ja der große Durchbruch und dann wissen wir auf einmal, wie wir das Klima retten. Aber sagen wir mal, in Sicht ist er nicht.
Gut, das Internet hat auch niemand vorhergesehen, das ging dann auch relativ schnell und
ist übrigens echt klimaschädlich, das Internet. Ist, glaube ich, der drittgrößte, wenn das Internet ein Land wäre, wäre es der drittgrößte CO2-Verursacher.
Ja, ich habe gehört, allein eine halbe Stunde Podcast hören, 50 Quadratmeter Regenwald weg.
Spenden Sie per SMS.
So, und weil wir jetzt an dem Punkt waren, also Ampelaussichten gemischt, würde ich sagen, und damit wir nicht noch mehr Bäume weglabern, würde ich jetzt gerne schließen mit etwas, was ich von den sozialen Bewegungen gelernt habe, nämlich von Pegida. So, wer das gehört hat, der kommt nächste Woche wieder und bringt noch einen mit. Bleiben Sie uns treu, hören Sie nächste Woche wieder zu und empfehlen Sie es mindestens einem weiter und noch besser 1,5, dann ist der R-Wert günstig für uns. Und außerdem gehen Sie bitte in den Buchhandel Ihres Vertrauens und nicht unbedingt zum Online-Buchhändler und kaufen Sie das Buch Die Methode AfD von Katja Bauer und Maria Fiedler.
Schließt euch an, kann ich da nur sagen.
Genau. Und wir danken wie immer unseren Produzenten, vor allen Dingen Dennis Pützig. Und wir danken Katja Bauer fürs Dabeisein.
Ich habe zu danken.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.